Überraschungskuh der Ukraine, Racheangriffe der Russen und in den USA militärische Machtdemonstration. Was das alles für die sicherheitspolitische Entwicklung bedeutet und wie sich Europa aufstellen sollte, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Carlo Masala. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Herr Masala, beginnen wir mal mit dem Blick in die USA. Trump hat die Nationalgarde und Marineinfanteristen nach L.A. beordert. Am Wochenende findet auch anlässlich seines Geburtstages eine Militärparade statt. Was macht diese Machtdemonstration, diese militärische, mit Ihnen als Experten in diesen Fragen?
Also das große Problem ist in der Trump-Administration, dass das Militär jetzt politisiert wird. Es wird halt für innenpolitische Zwecke genutzt. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Nationalgarde im Inneren noch eingesetzt wird. Aber sie wird dann meistens von den Gouverneuren gerufen, um irgendwelche Sachen unter Kontrolle zu bekommen und Hilfeleistungen zu machen. Jetzt schickt der Präsident sozusagen die Nationalgarde irgendwo hin. Gleichzeitig hat er zum Beispiel in Fort Bragg eine Rede gehalten, die eine hochpolitische war vor dem Militär und hat das Militär im Prinzip gezwungen, ihm zu applaudieren zu dieser politischen Rede. Also hier wird das Militär politisiert und das ist relativ einzigartig in den USA. Und das, was wir also allgemein kennen als zivil-militärische Beziehungen, also sozusagen die zivile Kontrolle des Militärischen, geht hier komplett vor die Hunde momentan in den USA.
Was ist die Motivation? Versucht er von der unter anderem ja auch nicht ganz so geglückten Zollpolitik abzulenken? Oder was meinen Sie, steckt dahinter?
Nein, ich glaube, das ist weniger der Versuch, von der nicht geglückten Zollpolitik abzulenken, sondern das ist der Versuch, halt, den wir bei der Trump-Administration hier sehen, autoritäre Tendenzen in dieses politische System der USA einzufügen. Und dann missliebige Aktionen, wie zum Beispiel die Demonstrationen in Los Angeles, sozusagen autoritativ zu unterdrücken und gleichzeitig aber auch den demokratischen Entscheidungsprozess damit völlig zu übergehen, der in den USA existiert. Also es ist ein Schritt hin zur, naja, wie soll man das sagen, zur weitergehenden Tendenz, die wir ja beobachten, dieses politische System wirklich umzukrempeln, auf den Präsidenten noch stärker zuzuschneiden, als es ohnehin schon ist, und ihm immer mehr autoritäre Züge zu verleihen.
Und könnten Sie sich vorstellen, dass Trump das auch argumentativ benutzt und sagt, ich muss mich jetzt angesichts der Aufständischen stärker um Innenpolitik und die Situation in den USA kümmern und dies möglicherweise auch so als Ausweg benutzt aus ja doch Verhandlungen mit Putin, die nicht so laufen, wie Trump sich das originär mal gedacht hat?
Nein, ich glaube nicht, dass er das sozusagen als Ausweg benutzt. Also wenn wir über die Verhandlungen mit Blick Russland-Ukraine reden, dann haben wir die Tendenz, dass sich da Trump möglicherweise rausziehen will. Wir kriegen jetzt so ähnliche Argumentationen auch mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Iran. Also alles, was zu schwierig ist, alles, was sozusagen zu lange dauert, das ist nicht Trumps Stil. Er will schnelle Erfolge haben. Wenn er die nicht hat, verliert er relativ schnell das Interesse an solchen Sachen. Aber ich glaube, man muss beide Sachen sehen. Also zum einen besteht ja die Agenda dieser Trump-Administration in einer Umwälzung des politischen Systems der USA und gleichzeitig in einer Neudefinition der internationalen Rolle der USA. Und da wird sozusagen nicht der Versuch unternommen, jetzt abzulenken, sondern beide Prozesse werden weiterhin parallel betrieben.
Und mit wie viel Sorge, noch mal ganz konkret dann danach gefragt, wenn Sie sagen, das ist kein Ablenkungsmanöver, sondern das dient dem Umbau. Mit wie viel Sorge blicken Sie dann auch auf die Entwicklung wirklich in Amerika?
Ich blicke mit viel Sorge auf die Entwicklung in Amerika, weil der eine Punkt ist, dass wir ja immer schauen, was Trump jetzt macht und das bewerten. Und darüber verkennen wir aber, und das ist, glaube ich, das größere Problem, wird diese Administration in der Lage sein, in 4 Jahren, die sie hat, sozusagen innenpolitisch und außenpolitisch so viel grundlegend umzuwälzen, dass ein möglicher Nachfolger oder eine Nachfolgerin, also selbst wenn sie eine Demokratin oder ein Demokrat sein sollte, überhaupt nicht in der Lage sein wird, dieses System, also im Prinzip wieder zurück zu dem zu gehen, bevor Trump zum zweiten Mal Präsident geworden ist. Also wie nachhaltig werden diese Veränderungen sein, die die Trump-Administration anstrebt? Wie sehr werden sie die Natur des amerikanischen Systems verändern? Wie sehr werden sie die Rolle der USA in der internationalen Politik verändern, sodass ein möglicher Nachfolger, eine Nachfolgerin nicht in der Lage sein wird, sofort wieder sozusagen an den Anfang zurückzukehren?
Halten Sie es für denkbar, dass es wirklich auf eine Art bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung ankommen lässt?
Nein, ich glaube nicht, dass das auf eine bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung, dass das auch darauf hinauslaufen würde. Dazu sehe ich auch die andere Seite nicht sozusagen in dem Sinne gewaltbereit, es hier wirklich aufzunehmen mit dem Einsatz des Militärs im Inneren zum Beispiel. Das sehe ich nicht so. Aber es ist halt das Aushebeln demokratischer Strukturen und Prozesse.
Dann kommen wir zur Ukraine. Für die Ukraine ist es ja besonders wichtig, dass die Amerikaner keine Veränderung der Politik vornehmen. Eine Veränderung haben wir schon gesehen, aber zumindest keine komplette Abkehr. Jetzt gab es diesen überraschenden Angriff der Ukrainer auf die Luftwaffenstützpunkte in Russland. Tatsächlich überraschend, offenbar auch für Russland. Jetzt auch die Woche natürlich die Gegenangriffe. Wie kam es zu diesem Coup der Ukrainer? Glauben Sie, dass da auch Helfer auf russischer Seite eine Rolle gespielt haben könnten?
Wir wissen zwar viel, aber wir wissen nicht alles darüber, wie es gelaufen ist. Aber wir wissen, dass es 18 Monate lang geplant war. Dass aller Wahrscheinlichkeit nach Drohnen in Kisten nach Russland gebracht worden sind. Und die müssen ja irgendwo an einem Grenzübergang rübergekommen sein. Oder an mehreren Grenzübergängen. Ob das jetzt von der Landseite war oder von der Seeseite, keine Ahnung. Und da kann es natürlich sein, dass der komplette Zoll immer geschlafen hat. Es kann aber natürlich sein, dass Teile dieses Zolls einfach geschmiert waren und dann gegen Geld diese Ladungen haben ganz einfach passieren lassen. Sie brauchen ein Netzwerk natürlich in Russland, das ihnen hilft, diese Operation vorzubereiten. Also
wie kann die Ukraine sich ein Netzwerk in Russland schaffen, die das unterstützt?
Naja, Russland hat auch ein Netzwerk in der Ukraine, aus Ukrainern bestehend. Also von daher ist das schon möglich. Und der ukrainische Geheimdienst ist ja nicht schlecht, weil es war ja eine Geheimdienstoperation. Und ich meine, es gibt ja immer sozusagen die klassischen Motive, warum Menschen für fremde Mächte arbeiten. Und das ist Geld, Ideologie sozusagen oder Erpressung. Und ich bin mir sicher, dass im Falle von Russland sie immer jemanden finden werden, der für die entsprechende Summe bereit ist, Augen zuzudrücken. Auch wenn er nicht ganz weiß, was da eigentlich passiert, aber Augen zuzudrücken, um bestimmte Sachen zu ermöglichen.
Und dennoch haben wir sowas in der Art ja davor nicht gesehen. Das Risiko ist natürlich auch wirklich ein hohes. Jetzt hat es funktioniert. Was hat das in Russland bewirkt?
Es ist interessant, dass Russland versucht hat, diesen Anschlag sofort runterzuspielen. Ja, also bis heute letzten Endes, also erstmal hat man, glaube ich, 2 Tage geschwiegen darüber. Dann hat man, wie so oft, immer nur sehr zögerlich zugegeben, was eigentlich getroffen wurde und wie viel getroffen wurde. Das wissen wir, von russischer Seite gibt es noch immer keine offiziellen Bestätigungen. Es hat das bewirkt, was es oftmals in Russland bewirkt, es zeigt dem System die Verletzlichkeit. Ja, also es ist ja nicht die erste Operation, die auf russischem Territorium stattfindet, aber es ist die umfangreichste Operation. Das zeigt, wie halt hier viele Sicherheitsbehörden, aber auch einschließlich der Zoll, versagen ganz einfach, sodass es den Ukrainern möglich ist, eine so umfangreiche Operation, es war ein Angriff auf 4 Flughäfen parallel, simultan, durchzuführen. Das zeigt den Russen schon, wie verletzlich sie sind.
Jetzt gibt es natürlich seitens der russischen Militärblogger oder überhaupt im Militär die Auffassung, jetzt müsse es eine besonders drastische, erhebliche Vergeltungsmaßnahme geben. Warum sehen wir die noch nicht? Oder ist es ein Nicht oder ein Noch nicht?
Naja, die Frage ist, was wir unter erheblichen Vergeltungsmaßnahmen verstehen. Wir hatten vor 3 Tagen den umfangreichsten Angriff mit Drohnen auf die Ukraine seit Beginn des Krieges. Also die Angriffe werden schon immer heftiger. Und ich glaube, wir hatten alle die Vorstellung, dass das ein Schlag werden wird, den Russland durchführt. Aber es kann auch sein, dass sie sozusagen mehrere Wellen fahren und dieser Angriff auf Kiew und auf andere Städte mit 500 Drohnen war eine dieser Wellen. Von daher würde ich nicht sagen, dass das jetzt sozusagen schon zu Ende ist und wir nicht diesen drastischen Gegenschlag sehen. Vielleicht sehen wir mehrere drastische Gegenschläge. Und wie gesagt, also dieser Angriff vor 2 Tagen war der umfangreichste Angriff seit Beginn des Krieges. Es ist nicht so, dass Russland da keine Kapazitäten hat, nochmal sozusagen draufzusatteln, was seine Angriffe mit Drohnen, mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern anbelangt.
Und was bedeutet das Ganze jetzt für Verhandlungen, die ja ohnehin auch davor schon nicht sich Richtung einer Lösung abzeichneten, aber dennoch, kann Putin in der Situation jetzt überhaupt in Verhandlungen gehen oder ist das jetzt gerade erschwert?
Ich würde die Frage anders beantworten. Putin will ja nicht verhandeln. Und das will er die ganze Zeit nicht. Und das will er jetzt auch nicht. Also daran hat sich überhaupt nichts geändert. Er hat als Verhandlungsteam ein sehr niedrigrangiges Verhandlungsteam sozusagen nach Istanbul geschickt. Die haben maximale Forderungen auf den Tisch gelegt, die für die Ukrainer inakzeptabel waren. Wir haben sozusagen die Äußerungen aus Russland selber dass diese Maximalforderungen weiter bestehen. Putin will nicht verhandeln. Das ist genau der Punkt. Putin gibt Trump immer so ein bisschen nach, aber er will nicht verhandeln. Und wenn er sich oder seine Leute sich mit den Ukrainern an einen Tisch setzen, dann bestehen seine Leute auf den Maximalforderungen, die wiederum für die Ukrainer inakzeptabel sind.
Und dennoch ist genau das, nämlich mit Russland in Verhandlungen gehen, ja immer wieder das, was gerade in der deutschen Innenpolitik immer wieder hochkommt. Jetzt haben wir diese Woche das Manifest gesehen von SPD-Politikern, unter anderem der ehemalige Fraktionschef Rolf Mützenich, der das Ganze auch fordert. In dem Manifest heißt es, in Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Was machen diese Formulierungen mit Ihnen, ja, die Sie ja auch natürlich diese Dinge fordern?
Ich finde es erstaunlich in diesem Manifest. Es gibt unter Jugendlichen immer diesen Begriff manifestieren. Das heißt, ich muss mir nur lang genug einreden, dass irgendwas passiert, dann passiert es auch. Und dieses Manifest hat sehr viel von Manifestieren, nämlich man redet sich sozusagen Möglichkeiten ein, die in der Realität nicht existieren, aber in der Hoffnung, dass sie dann Realität werden. Der Punkt ist diese Kriegslogik, die hier vorgeworfen wird. Ich meine, dieser ganze Prozess, den europäische Regierungen jetzt sozusagen beginnen zu unternehmen mit Blick auf militärische Fähigkeiten, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Der kommt ja nicht, weil man einen Krieg gegen Russland will. Der kommt ja, weil wir es mit einem imperialen Russland zu tun haben, von dem viele befürchten, unter anderem die Geheimdienste, dass Putin sich mit der Ukraine oder Russland sich mit der Ukraine nicht zufrieden geben wird. Dass sozusagen das Ziel es ist, noch weiter auszureichen. Also geht es hier um Verteidigung. Es geht ja nicht sozusagen um Kriegsvorbereitung in dem Sinne, dass man einen Angriffskrieg durchführen will. Das suggeriert aber dieses Manifest. Und von daher finde ich das in diesem Punkt zum Beispiel sehr unverschämt, weil es denjenigen, die eine Sorge dafür haben, dass der gesamte europäische Kontinent destabilisiert werden könnte, und zwar durch ein neoimperiales Russland, letzten Endes eine Umkehr stattfindet, indem man diesen Menschen vorwirft, sie wollen letzten Endes einen Krieg gegen Russland vom Zaun brechen. Das ist sehr unseriös und das ist auch zum großen Teil schäbig.
Ärgern Sie sich richtig oder überlegen Sie auch gleichzeitig, was kann man noch tun, damit diese Position, damit einfach den Menschen klar wird, Putin will nicht verhandeln. Also was überwiegt bei Ihnen? Der Ärger oder die Sorge darüber, Punkte vielleicht noch nicht deutlich genug oder transparent genug gemacht zu haben?
Also ich ärgere mich über dieses Manifest nicht, weil wenn ich mir angucke, wer dieses Manifest unterzeichnet hat, ich sag mal, das sind 5 Mitglieder des Deutschen Bundestages, alle ohne herausgehobene Funktionen. 2 davon sind bekannt, das ist Rolf Mützenich und das ist Ralf Stegner. Der Rest ist sehr oft aus der Arbeitsgruppe über 60 der SPD. Da kämpfen Menschen mit ihrem alten Weltbild, dass sie sozusagen jetzt verloren sehen und können nicht akzeptieren, dass sich die Welt geändert hat und kommen mit Lösungen, die in den 90er Jahren sicherlich adäquat waren, die aber heute nicht mehr der Realität entsprechen. Also von daher bedauere ich eher die Unterzeichner dieses Manifestes, als dass ich mich darüber ärgere, dass so ein Manifest überhaupt in der Welt existiert. Ich glaube auch, dass es eine sehr starke innerparteiliche Funktion hat. Ich meine, es kommt eine Woche vor dem SPD-Parteitag raus. Es gibt ja viel Kritik sozusagen über die Art und Weise, wie Lars Klingbeil diese Partei jetzt in den Griff bekommen hat. Ich glaube, da ist sehr viel innerparteiliches Ränkespielchen. Ich
meine, dennoch ist das natürlich etwas, was auch immer wieder in Umfragen man hört aus Teilen der Gesellschaft. Natürlich auch immer verbunden mit einer enormen Angst davor, dass sich der Krieg insgesamt ausweiten könnte. Ist es tatsächlich noch so, dass man diesen Punkt einfach noch klarer machen muss, warum bestimmte Maßnahmen notwendig erscheinen? Beispielsweise ja auch, wird ja ganz viel diskutiert über die Wehrpflicht. Auch dafür braucht es ja einfach den Willen der Bevölkerung, das auch mitzugehen. Ist da noch zu wenig erkannt, wie die Bedrohungssituation ist?
Also ich glaube, man kann nicht genug kommunizieren über die Situation. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ja sehr viel schon kommuniziert worden ist. Also einen Tag vor diesem Manifest gibt der jetzt scheidende Chef des Auslandsgeheimdienstes, also des Auslandsnachrichtendienstes, Bruno Kahl des BNDs, ein Interview, in dem er sagt, es gibt konkrete Hinweise darauf, dass Russland die Belastbarkeit der NATO austesten möchte. Da frage ich mich, was mehr kann man noch kommunizieren in die Gesellschaft, als wenn die Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, auf diese Problematik hinweisen. Es ist der Bundeskanzler, es ist ein Generalinspekteur, es ist ein Verteidigungsminister. Da ist irgendwann mal das Ende der Fahnenstange mit der Kommunikation erreicht. Jetzt ist der Punkt, Sie haben gerade die Wehrpflicht angesprochen, jetzt unabhängig, wie man zu dieser Frage steht. Aber es ist natürlich so, dass wenn man darauf wartet, dass es eine gesellschaftliche Zustimmung gibt zu bestimmten Politiken, kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Wenn alle deutschen Regierungen in ihren wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen darauf gewartet hätten, dass die deutsche Bevölkerung mehrheitlich dem zustimmt, dann hätte es viele Sachen überhaupt nicht gegeben. Dann würden wir die Frage Wehrpflicht gar nicht diskutieren, weil es keine Bundeswehr gegeben hätte. So, das ist eine Frage der politischen Führung. Das ist eine Frage der Entscheidung.
Ja. Das heißt, Sie wünschen sich eine schnellere Entscheidung. Das ist ja jetzt gerade die Diskussion, versucht man es erstmal mit Freiwilligkeit? Das ist ungefähr die Vorstellung der SPD. Oder kommt man doch schneller dazu, eine Wehrpflicht zu machen? Weil, wie wir jetzt wissen, es werden 60.000 Menschen gebraucht.
Genau.
Und was ist da Ihre Auffassung? Haben wir die Zeit zu warten?
Nein, wir haben nicht die Zeit zu warten. Also, wie gesagt, jetzt unabhängig davon, ich will das gar nicht normativ beurteilen, ob die Wehrpflicht jetzt gut ist oder nicht ist. Aber wir haben eine Armee, die jetzt 186.000 Männer und Frauen umfasst, die noch eine Sollstärke von 203.000 hat, die in 2 Wochen eine Sollstärke von 250.000 hat. Seit 10 Jahren wächst die Bundeswehr nicht maßgeblich über einen Korridor von 180.000 bis 183.000 hinaus. Jetzt ist ein kleiner Peak mit 186.000. Die Wahrscheinlichkeit, dass das über Freiwilligkeit funktionieren wird, ist meines Erachtens gleich null. Und wenn ich Zusagen eingehe, die ich selbst mitverhandle im Rahmen der NATO, dass wir jetzt noch mal 60.000 mehr im stehenden Heer haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das mit Freiwilligkeit funktionieren wird, wie gesagt, relativ gering.
Jetzt können Sie nicht in die Zukunft gucken, aber glauben Sie, dass wir in dieser Legislatur dann doch schon...
Der Punkt ist, wir müssen es in dieser Legislatur machen. Wir müssen es in dieser Legislatur machen. Eine Entscheidung muss in dieser Legislatur gefällt werden. Und zwar je früher, desto besser. Weil wenn der Generalinspekteur und alle europäischen Geheimdienste und der Verteidigungsminister recht haben, dass 2029 die russische Armee so stark ist, dass sie gegebenenfalls einen Angriff auf ein NATO-Territorium wie Gestalt auch immer ausführen könnte, dann können wir uns jetzt nicht noch mal 4 Jahre zurücklehnen und sagen, gucken wir mal, wie die Freiwilligkeit funktioniert. Und dann entscheidet eine nächste Bundesregierung über die Frage, gibt es eine Art modernisierte Wehrpflicht?
Das ist ja das, was Sie auch in Ihrem Buch, Wenn Russland gewinnt, skizziert haben. Das Szenario, dass Russland die besetzten Gebiete in der Ukraine behalten kann, dann einen Angriff auf Estland durchführt und die NATO aus ganz unterschiedlichen Erwägungen dann nicht so wie für den Bündnisfall vorgesehen reagiert. Sie haben es gesagt, auch der Bundesnachrichtendienst hat genau vor so einem Szenario gewarnt. Was genau muss passieren? Einiges haben wir jetzt schon tangiert, aber nochmal zusammengefasst. Was muss passieren, damit dieses Szenario nicht Realität werden kann?
Also ich glaube, neben der Frage der Ausrüstung von Streitkräften, wir reden ja über die Abschreckung von Russland. Wir reden ja sozusagen, eine Situation herzustellen, und deswegen ärgert mich das mit dieser Kriegslogik oder wie immer das Stegner und Konsorten genannt haben. Es geht ja darum, eine Situation herzustellen, in der Russland weiß, dass wenn es irgendetwas unternimmt, die Reaktion so hart sein wird, dass auch Russland darunter leiden wird. Das nennt man Abschreckung. Und jetzt gibt es einen Teil von Abschreckung, das ist das Material. Das sind also die Panzer, das sind die Drohnen und die Marschflugkörper und so weiter und so fort. Dafür haben wir jetzt das Geld. Das ist ein Prozess, der wird laufen jetzt. Der viel wichtigere Teil ist aber die einheitliche, geschlossene Kommunikation Europas und der NATO, dass man auch bereit ist, wenn man angegriffen wird, das, was man jetzt anschafft, einzusetzen. Nur so funktioniert Abschreckung. Also es reicht nicht, den Panzer zu haben. Es muss die klare Kommunikation dem Gegner gegenüber passieren, dass man bereit ist, das einzusetzen. Und wir müssen an dieser Kommunikation arbeiten. Wir müssen sozusagen an dem einheitlichen Signaling, nennt man das, an dem einheitlichen Signalisieren dem Gegenüber, wag dich bloß nicht, es zu tun. Es wird Konsequenzen für dich haben, die du nicht bereit bist zu tragen. Daran müssen wir noch mal viel entscheidender arbeiten.
Diese klare Kommunikation ist ja auch jetzt unabhängig von den Verteidigungsfragen mitunter in Europa nicht ganz leicht. Jetzt hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte gesagt, Hoffnung ist keine Strategie. Richtig. Und noch mal gesagt, es muss einen Quantensprung geben bei der Aufstellung der Verteidigung. Wenn man das alles weiß und gleichzeitig sieht, dass es natürlich Schwierigkeiten gibt, alleine schon die Sanktionen so einmütig durchzusetzen, wie es eigentlich gedacht ist, was zeigt das immer wieder auch Russland?
Es zeigt halt Russland, dass wir es nicht ernst meinen. Und das ist genau das, dass sozusagen der abschreckende Effekt verpufft. Es zeigt Russland, dass wir gespalten sind in dieser Frage. Es zeigt Russland, dass die Strategie, auf Zeit zu spielen, die Russland schon seit 2-3 Jahren verfolgt, dass die aufgeht. Und deshalb muss hier eine Veränderung her. Und wenn Mark Rutte von dem Quantensprung spricht, dann meint er sozusagen der Quantensprung in den Anstrengungen. Ich würde sagen, das Wichtigste, was jetzt erforderlich ist, ist Tempo. Ja, also wir können uns nicht in grundsätzliche Debatten verlieren, sondern wir müssen Tempo an den Tag legen, um den Zustand zu erreichen, so schnell wie möglich, dass überhaupt nicht dieser Fall eintritt, dass Russland möglicherweise die NATO-Belastbarkeit testet.
Warum geht man eigentlich immer davon aus, dass dieser Fall erst 28 oder Sie sagten eben 29 stattfindet? Dann hätte Putin sozusagen sich auch mehr wieder eigene militärische Kapazitäten verschaffen können, so haben Sie es eben gesagt. Dennoch, warum sollte er eigentlich abwarten, bis die NATO ja, mit all dem, was Rutte jetzt gefordert hat, einen Schritt weitergekommen ist?
Sie haben völlig recht, deswegen ist das Szenario, das in meinem Buch ist, das ist ja 2028, weil genau das vor dem Hintergrund ist. Also weil ich sage, wenn alle auf 2029, 2030 schauen, dann ist es nur das Logische, dass man irgendwas 2028 macht, weil dann erwartet es noch keiner.
Oder 2027.
Oder 2027. Also wenn alle schauen, dass sozusagen die russischen Streitkräfte wieder vollumfänglich rekonstituiert sind, dann mache ich etwas, wenn sie noch nicht vollumfänglich rekonstituiert sind, aber ich schon handeln kann. Deswegen ist dieses 2029 ist ein problematisches Datum natürlich. Und ich erwarte eher, dass ein Überraschungsmomentum von den Russen genutzt wird und der würde dann vor 2029 liegen.
Und ist das tatsächlich auch ein Problem in der öffentlichen Kommunikation? Jetzt ist 2029 oder 28 zwar auch nicht mehr so lange hin, dennoch, es hat nicht diese unmittelbare Bedrohungslage. Ist das vielleicht auch Teil der Problematik, dass ja, sich der ein oder andere denkt, so unmittelbar scheint es ja nicht bevorzustehen?
Ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wir zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland haben, ist, dass sozusagen das Kriegsgeschehen viel zu weit weg ist von uns. Ja, also wenn Sie in die baltischen Länder fahren, wenn Sie nach Schweden fahren, nach Finnland fahren, also dort, wo Sie im Prinzip, oder nach Norwegen, wo Sie im Prinzip von Ihrem Vorgarten aus Russland sehen können, ist diese Bedrohungswahrnehmung wesentlich stärker ausgeprägt. Da haben Sie Umfragen, wo 80% der Menschen sozusagen davon ausgehen, dass Russland, wenn es die Möglichkeit hat, sozusagen die Belastbarkeit der NATO testen wird. Wir sind relativ weit weg davon. Das heißt, dieses Bedrohungsgefühl durch die russischen Streitkräfte mit Blick auf die europäische Sicherheit und Stabilität ist bei uns gar nicht so ausgeprägt und kann eigentlich letzten Endes auch nicht so ausgeprägt werden, weil wir viel zu weit weg sind davon. Das war anders, als wir Frontstaat waren. Da war das Bedrohungsgefühl wesentlich größer, weil Deutschland geteilt war und auf der anderen Seite Deutschlands stand halt die sowjetische Armee. Deswegen ist dieses Bedrohungsgefühl hier nicht so ausgeprägt. Und deswegen ist es auch so schwierig, letzten Endes eine Argumentation zu führen mit Blick auf die russischen militärischen Potenziale. Weil auch selbst wenn ich von einem Angriff auf das Baltikum rede, dann ist es das Baltikum. Und das Baltikum ist 2 Flugstunden oder 1,5 Flugstunden von Berlin entfernt. Das löst sozusagen nicht diese Bedrohungswahrnehmung aus, wie wenn Sie in Tallinn sitzen und Russland ist 60 Kilometer weit entfernt.
Jetzt sind Sie ja an der Universität der Bundeswehr. Wie soll die Bundeswehr aus Ihrer Sicht das am geschicktesten kommunizieren, weil es gilt ja auf der einen Seite, junge Menschen dazu zu gewinnen. Das tut man wahrscheinlich nicht so wirklich gut, indem man die Bedrohungslage in allen Facetten schildert. Gleichzeitig geht es auch nicht ohne, um die Besonderheit der Situation deutlich zu machen. Was empfehlen Sie oder was glauben Sie, wie muss die Bundeswehr vorgehen, um auf der einen Seite attraktiv zu sein, auf der anderen Seite die Bedrohungslage deutlich zu machen, aber auch nicht zu verschrecken?
Also ich glaube, die Bedrohungslage deutlich zu machen, ist gar nicht mal Aufgabe der Bundeswehr. Das ist Aufgabe der Politik. Ja, dafür ist die Bundeswehr nicht da. Die Bundeswehr ist ein Instrument der Politik und die Bundeswehr sozusagen muss nicht die Bedrohungslage klar machen. Das muss auch von anderen kommen, als nur von einem Verteidigungsminister oder einem Generalinspekteur.
Von wem?
Das muss von einem Bundeskanzler kommen. Das muss mit Blick auf die hybriden Bedrohungen muss das von einem Innenminister kommen. Das kann von einem Justizminister kommen. Ich meine, letzten Endes ist es doch so, dass Russland einen Krieg im Osten führt gegen die Ukraine und Russland führt einen hybriden Krieg gegen europäische Gesellschaften. Der ist für uns eine realere Bedrohung als sozusagen das Szenario russischer Panzer, die in Berlin irgendwie rumfahren. Das ist ja keine reale Bedrohung. Also von daher sind ja viel mehr Menschen in der Exekutive sozusagen müssen in die Pflicht genommen werden, darüber zu reden, als nur ein Verteidigungsminister.
Wäre Deutschland in der Lage eigentlich, so einen Drohnenangriff, angenommen, es wäre jetzt umgekehrt gewesen und man hätte diese russischen Drohnen sozusagen entweder in Deutschland oder an anderen Stellen NATO-Gebiet gesehen, wären wir in der Lage gewesen, sowas abzuwehren?
vollumfänglich nicht, weil uns die Möglichkeiten zur Drohnenabwehr fehlen. Also wir sind gerade dabei, das zu beschaffen. Wir können Drohnen abwehren. Aber ich sag mal, so ein Angriff, wie er da gekommen ist, auf kurzer Distanz, das ist für jeden schwierig. Also die Vorstellung, dass Staaten in der Lage sein werden, sowas komplett abzuwehren, ist illusorisch. Das ist für jeden schwierig. Wir wären auch nicht dazu in der Lage gewesen, das vollumfänglich abzuwehren. Das muss man ganz einfach sagen.
Jetzt haben wir auch in Ihrem Buch einen Risikofaktor, den Sie benennen, ist, dass die Europäer es, so das Szenario, es nicht geschafft haben, die Ukraine mit den notwendigen Waffen zu versorgen. Wir haben hier in Deutschland ja immer wieder die Debatte um Taurus gehabt. Jetzt hat Friedrich Merz noch mal klargestellt, keine Reichweitenbegrenzung für gelieferte Debatten. Der Versuch ist, dass es nicht wieder in der Koalition zu einem Streit über Taurus-Lieferungen kommt. Wird das gelingen? Und reicht das, was die Koalition, was der Bundesregierung jetzt vorschwebt an Unterstützung?
Also es ist ja nicht gelungen, diese Taurus-Debatte abzubinden, weil in dem Moment, in dem Merz irgendwie gesagt hat, wir reden jetzt nicht mehr darüber, kam der Fraktionsvorsitzende der SPD und sagt aber, wir liefern Taurus nicht. Also die SPD wird sich dem verweigern. Von daher ist es nicht gelungen, diese Taurus-Debatte abzubinden. Reicht das aus, was geliefert wird? Dadurch, dass wir jetzt nicht drüber reden, wissen wir ja nicht so ganz, was geliefert wird. Ist es sinnvoll, die Ukrainer zu unterstützen in der Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten? Ja, das ist sehr sinnvoll. Die Ukrainer sind dabei, sehr innovativ Systeme zu entwickeln. Sie sehen, dass die Drohnen entwickelt haben, die bis zu 1000 Kilometern fliegen können und wirken können gegen russische Ziele im tiefen russischen Hinterland. Sie sind gerade dabei, ein ballistisches Raketenprogramm aufzulegen. Von daher ist es sinnvoll, die Industrie in der Ukraine direkt dazu zu unterstützen.
Aber wenn das die Lösung wäre, warum haben wir dann so lange uns damit aufgehalten, über Taurus zu debattieren?
Naja, die Taurus-Debatte war eine wichtige Debatte, als es darum ging, die Brücke von Kertsch möglicherweise zu zerstören. Da wäre Taurus das Wirkmittel gewesen, dass das gekonnt hätte. Und das war zu einer Zeit, als ein Großteil der russischen Logistik für die Truppen, vor allen Dingen im Süden, über die Brücke von Kertsch lief. Das hat sich aber geändert. Jetzt läuft nur ein Bruchteil der Logistik über die Brücke von Kertsch. Die Russen versorgen ihre Truppen über eine Eisenbahnlinie, die sie neu gebaut haben. Und von daher wäre jetzt letzten Endes die Zerstörung der Brücke von Kertsch ein wichtiger symbolischer Akt, aber sozusagen hätte weniger militärische Auswirkungen als noch vor, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Monaten, als diese Diskussion so hochgekocht ist um den Taurus.
Ist der Taurus jetzt dann richtig? Sie haben immer gesagt, das ist kein Gamechanger.
Genau,
aber wäre es jetzt auch, also müsste man an der Stelle jetzt gar nicht mehr darüber sprechen?
Nein, der Taurus ist weiterhin ein wichtiges Wirkmittel, ja, weil er Sachen kann, die kann eine Storm Shadow nicht, die kann eine Skalp nicht. Aber man muss ganz einfach mal realisieren, es gibt in dieser Koalition, es gibt keine Mehrheit für den Taurus. Die SPD trägt das zum großen Teil nicht mit. Und deshalb, glaube ich, ist der Versuch, sozusagen das Schweigen über Waffenlieferungen zu legen, ist eigentlich eher der Versuch, die Taurus-Debatte abzubinden. Ja? Jetzt machen wir etwas, was sinnvoll ist, nämlich den Ukrainern zu helfen, ihre eigenen Kapazitäten weiterzuentwickeln. Wenn Sie mich fragen, ich würde beides machen. Ich würde den Taurus liefern und den Ukrainern dabei helfen. Aber man muss ja mal die reale Politik angucken. Da muss man jetzt einfach sagen, wir haben uns entschieden, wir helfen den Ukrainern bei ihrer eigenen Entwicklung.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch das Worst-Case-Szenario geschildert, auch wahrscheinlich mit der Motivation, wachzurütteln für diese Bedrohungssituationen. Was kann passieren, dass wir das Best-Case-Szenario erleben? Und kann es ein Best-Case-Szenario geben ohne Donald Trump?
Das ist schwierig. Ein Best-Case-Szenario ohne Donald Trump ist schwierig, wenn Donald Trump sich entscheiden wird, und danach sieht es momentan aus, würde ich mal vermuten, dass ab Sommer oder Frühherbst keine amerikanischen Waffen mehr in die Ukraine geliefert werden. Wenn die Amerikaner dann nicht erlauben, dass Europäer Waffen in den USA kaufen können, die sie dann in die Ukraine bringen, wenn die Amerikaner nicht erlauben, dass andere Staaten die Ukraine mit amerikanischen Satellitenbildern, Aufklärungsbildern versorgen, dann wird das nicht gelingen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann geht es momentan darum, den Ukrainern dabei zu helfen, die Front zu stabilisieren. Das ist momentan eine der wichtigsten Aufgaben. Und da geht es um Luftverteidigung, da geht es um gepanzerte Fahrzeuge und all das sozusagen, was man dafür braucht. Das kann dann gelingen. Aber wenn Donald Trump nicht mitspielt, dann wird es wirklich schwer.
Jetzt haben wir viele Wenns zum Ende gehört. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Masala.
Ich danke für die Einladung.